Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Ende des Kirchenjahres kommt in den Blick und so begleitet uns ein Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Amen. An diesen Novembersonntagen steht das Meer im Mittelpunkt. Wir kreisen mit Texten und Gedanken um diesen Begriff des Meeres. Das hat damit zu tun, dass ab Mitte nächster Woche hier in der Kirche ein Kunstprojekt stattfinden wird. Informationen finden Sie auch auf Ihrem Liturgieblatt dazu. Heute geht es um den Propheten Jona. Wir singen Morgenglanz der Ewigkeit 450. Wir beten im Wechsel von ganzen Versen den Hymnus aus dem Kolosserbrief, Nummer 765.
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist.
Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften,
oder Mächte oder Gewalt. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei.
Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte.
Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Amen.
Oft ist unsere Stimme leise, unser Glaube klein, unsere Hoffnung erschütterbar. Doch immer hörst du, hältst du uns und auch unsere Worte und Gedanken. Wir beten in der Stille miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. In dir, Gott, wohnt alle Fülle. Amen. Wir singen vom Lied 633 die Strophen 1 bis 3. 633, 1 bis 3.
Thank you.
Eine erstaunliche Meergeschichte ist das. Sie findet sich in der hebräischen Bibel, Jona und der Wal. Sie klingt wie ein Märchen. Es ist eine Lehrerzählung über die Barmherzigkeit Gottes und darüber, wie schwer es Menschen fällt, barmherzig zu sein. Sie kommt leichtfüßig, ironisch, satirisch, komisch, witzig daher. Die Geschichte des unfreiwilligen Propheten Jona, der Sohn des Amittai, der mit allen Mitteln versucht, Gott und dem unbequemen Auftrag, den er von ihm bekommt, aus dem Weg zu gehen. Das Jona-Buch ist etwa im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden, erzählt aber aus einer Vergangenheit des 7. Jahrhunderts vor Christus. Im Mittelpunkt steht die assyrische Stadt Ninive. Die Gegend liegt heute in dem Gebiet von Mosul, der zweitgrößten irakischen Stadt mit knapp 3 Millionen Einwohnern. Sie wurde 2014 von den Truppen des IS besetzt und die etwa 25.000 Christen der Stadt wurden dabei vor die Wahl gestellt, entweder zum Islam zu konvertieren, zu ermordet zu werden oder zu fliehen. Einige von ihnen leben inzwischen in Deutschland, aber das ist eine andere Geschichte. Jona soll im Auftrag Gottes als Prophet nach Ninive ziehen, um den Menschen dort das Gericht Gottes anzukündigen, weil sie so viel Böses tun. Das Anliegen ist etwas kurios. Ein Prophet aus dem Vasallenstaat Israel soll in die Hauptstadt des assyrischen Großreiches gehen, um den Menschen dort das Gerichtswort Gottes anzukündigen. Das kann nicht gut gehen, denkt Jona. Völlig zu Recht. Er versucht, vor seinem Auftrag zu fliehen. Er will Gott aus den Augen kommen. Doch gibt es das überhaupt? Einen Ort, an dem Gott nicht ist?
Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte: Wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist es der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander: Auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm: Was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten, mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten: Ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.
Der Prophet Jona ist Realist. Er sieht sich vor einen unmöglichen Auftrag gestellt. Niemals wird der größte und brutalste Herrscher aller Zeiten auf Jonas Gerichtswort positiv reagieren. Die Assyrer waren über Jahrhunderte der Schrecken des Orients. Im Palast des assyrischen Königs hingen Bilder, wie die Assyrer ihre hebräischen Feinde pfählen, häuten und vierteilen. Zehntausende wurden als Sklaven deportiert. Die Bilder dieser Gräuel dienten im Königspalast als Demonstrationen assyrischer Macht. Jona weiß genau, der göttliche Auftrag an Jona ist ein ganz und gar unmöglicher. Die Flucht vor diesem Auftrag ist die einzige realistische Option. Oder wenn es sein muss, lieber sterben, als in die Hände des assyrischen Herrschers fallen. Deshalb bricht er nicht nach Ninive auf, sondern in die andere Richtung, zum Meer und übers Meer. Er will weit weg. Doch das wütende Meer stoppt seine Flucht. Jona weiß genau, der Sturm tobt seinetwegen. Die See tobt immer wilder angesichts der verkehrten Richtung, die Jona eingeschlagen hat. Vor den Seeleuten legt er ein Bekenntnis seines Glaubens ab. Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Die Bibelwissenschaft rätselt, ob der Name Jona, übersetzt mit Taube, die Spannung zwischen dem flüchtigen Flattergeist, der flieht, und dem Treuebekenntnis zum Gott Israels angelegt hat. Sein Vatername, Sohn des Amittai, kann übersetzt werden mit Sohn der Treue. Beides ist in Jona, die Taube und der Sohn der Treue. Den Seeleuten ist klar, hier geht es um mehr als Naturgewalten. Die kennen sie. Hier hat Gott seine Hand im Spiel. Sie zögern und dann tun sie es doch, weil Jona sich schuldig bekennt. Sie werfen ihn über Bord und bitten Gott mit Opfern und Gelübden dafür um Vergebung. Doch das Meer verschlingt Jona nicht. Gott schickt einen großen Fisch. Mythische Meerwesen und Meeresungeheuer gibt es zuhauf in der biblischen Umwelt. Hier wird betont, Gottes Geschöpf ist dieser Fisch, so wie alles, was im Himmel und auf Erden ist. Jona hat es gut da, in dem Fisch. 3 Tage und 3 Nächte ist er im Bauch des Fisches geborgen. Die ersten Christen erkannten darin einen Hinweis auf Christus und die Propheten, die ihm vorausgehen. Jona und der Fisch, das hat von Anfang an Bilder und Nacherzählungen inspiriert. Die ersten Darstellungen finden sich bereits in den Katakomben im 3. Jahrhundert. Jona, der aus dem Fisch ans Land geworfen wird, wird zum Bildmotiv für die Auferstehung. Und die jüdische, die christliche und auch die muslimische Tradition deuten diese Erzählung weiter. Es ist auch wie ein Märchen. Manche werden dieses Märchenhafte kennen. Eine der bekanntesten Nacherzählungen für Kinder trifft diesen Ton irgendwie gut und stammt von dem ostdeutschen Theologen Klaus-Peter Hertzsch. Er hat im Jahr 1970 eine Ballade gedichtet, viele Balladen und auch die. Ich lese kurz daraus. Da plötzlich teilten sich die Wogen, es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott, der Herr, befohlen, den nassen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür. Das sperrt er auf und sagte, hier. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Da sang er laut und sang er gern, er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Ich lese einen Abschnitt aus diesem Psalm des Jona, den er singt. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreiches rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen? Du hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Als ein Echo hören wir darauf den Psalm des Jona, wie ein Orgelwerk des Komponisten Theo Brandmüller von 1982. Er nennt es Innenlicht.
Thank you.
Der Wunder sind noch lange kein Ende. Zunächst bekommt Jona wunderbarerweise Mut. Er zieht los, dieses Mal in die richtige Richtung, nach Ninive, und verkündet: Gott hat genug Bosheit gesehen, Ninive wird zerstört. Das macht er 3 Tage lang, wie die Zeit im Bauch des Fisches. So lange braucht er, um die Stadt zu durchqueren. Doch nun geschieht etwas, das mehr ist, als Jona glauben wollte und glauben konnte. Der größte und brutalste Machthaber der Welt bereut seine Taten. Er und mit ihm die ganze Stadt geht in Sack und Asche.
Ich lese nun weiter aus Kapitel 3, die Verse 5 bis 10, in den Worten der Basisbibel. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen.
Jona aber spürt nicht Freude und Dankbarkeit. Er staunt nicht über den Gott, den er verehrt, der so voller Barmherzigkeit und Güte ist. Im Gegenteil, habe ich mir schon gedacht, sagt er. Und dann voller Empörung: Wie kannst du nur, Gott? Du bist reich an Güte und Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig. Du bist ein Gott, dem Unheil leid tut. Worte, die Gottes Güte leuchten lassen. Und Jona schleudert sie voll selbstgerechter Empörung Gott als Vorwurf entgegen. Jona ist zornig. Da hat er alles riskiert. Und nun das. Wie steht er jetzt da? Lächerlich. Ich lese aus dem 4. Kapitel. Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte sich Jona den Tod und sagte: Ich will lieber tot sein als weiterleben. Gott aber fragte Jona: Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Jona antwortete: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Jona möchte gerne nachtragend sein. Das kommt nicht so selten vor, wissen wir vielleicht von uns selbst. Menschen sind auch gerne mal nachtragend. Sie wollen nicht vergessen, was ihnen einmal Übles zugefügt wurde. Noch nach Jahren wissen sie genau, wer ihnen wann und wo vermeintlich oder wirklich etwas Böses getan hat. Doch blockieren sie damit nicht sich selbst und ihre Zukunft? Sie halten fest an den missratenen Momenten ihres Lebens und verpassen damit ganz, sich für gegenwärtige und künftige Glücksmomente zu öffnen. Gewiss gibt es Verletzungen, die schwer heilen. Gewiss gibt es Traumata, die einen wirklich ein Leben lang verfolgen und bei denen das Vergessen und Verzeihen kaum oder einfach gar nicht möglich ist. Doch wahr ist auch, wer sich zu lange oder zu intensiv mit den Verletzungen beschäftigt, die einen im Leben widerfahren, macht sich selbst das Leben schwer. Der Satz stimmt eben auch. Wer nachträgt, trägt mit der Zeit schwer. Gott schickt Jona ein Lehrstück, eine Erfahrung, die ihm deutlich machen soll, wie unverhältnismäßig das ist, was er sagt. Der weinerliche Jona, der mit sich ganz viel Mitleid hat und mit den anderen wenig, in manchen Situationen gewiss ein Spiegelbild für uns selbst, für unsere eigene Wehleidigkeit, wie sensibel wir für uns selbst und wie hartherzig wir gegen unsere Mitmenschen sind, jedenfalls Grund zum Nachdenken. Ein Lehrstück, das leichtfüßig daherkommt, eine göttliche Komödie über den barmherzigen Gott und das unbarmherzige Herz des Menschen. Fast hat man ja den Eindruck, als würde Gott sich über den beleidigten Jona auch ein bisschen amüsieren. Weil Jona selbst nicht merkt, was an seiner Haltung so lächerlich und falsch ist, deshalb muss Gott schließlich zum Klartext greifen und sagt, du jammerst wegen der Staude und hast wegen deines mit dir selbst unendlich Mitleid. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Die Frage bleibt im Raum stehen. So endet die Geschichte. Wie antworten die, die sie hören? Wie antworten wir, die sie hören? Gott ist so barmherzig, dass es die Menschen kaum aushalten. Sie fürchten um die Gerechtigkeit, die doch auch sein muss und widerfahren muss in Situationen, wo Unrecht geschieht und Böses geahndet werden muss. Kann man das aushalten, dass es andere Wege gibt bei Gott? Gottes Mitleid und Erbarmen ist so viel größer. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir schwanken zwischen Gerechtigkeitsempfinden und Barmherzigkeit. Müsste es nicht manchmal sein, dass die Schale sich mehr zur Barmherzigkeit neigt, auch um unserer selbst willen? Ausdrücklich wird hier betont, Gottes Barmherzigkeit gilt allen, dem assyrischen Großkönig und seinem Volk, dem Vasallenstaat Israel und den Tieren. Kann es sein, dass Gott keine Unterschiede macht? Das übersteigt unseren Horizont. Wir wissen, dass Gerechtigkeit sein soll, in Gottes Namen, und sehen es hier gegenüber einer Barmherzigkeit, die uns gewissermaßen überwältigt. Die Jona-Geschichte zieht weite Kreise, hat Auswirkungen in alle Auslegungstraditionen hinein, gerade weil es diese Spannung ist, die wir ja alle spüren, wenn wir uns zu Gott als dem Schöpfer und Erhalter des Lebens bekennen. Gottes Barmherzigkeit gilt allen. Kaum zu glauben. In Jonas Psalm heißt es, ich rief den Herrn an und er antwortete mir. Gottes Barmherzigkeit, antwortet. So möge es sein. Amen. Es mag sein, dass alles fällt. Das Wochenlied 378, 378. Wir beten und singen zwischen den Bitten Kyrie Eleison. Du bist meine Hoffnung, Gott. Du stärkst mich mit deiner Liebe. Deine Barmherzigkeit überwindet alle Grenzen und lässt mich leben. Deine Gnade umspannt das Weltall und führt mich aus der Enge. Mach mir das Herz weit, dass ich Barmherzigkeit übe gegenüber anderen und auch gegenüber mir selbst. Wir bitten.
Wenn ich stillstehe und auf der Stelle trete und nicht einen Schritt weiterkomme, nimmst du mich mit auf den Weg. Öffne mir die Sinne, dass ich Wege erkennen, wo alles verschlossen scheint, und hilf mir, Türen zu öffnen. Wir bitten.
Lob und Dank sei dir. Noch immer suchst du die, die nach Gerechtigkeit hungern. Noch immer machst du dich auf den Weg zu denen, die nach Frieden dürsten. Bewahre die von Krieg und Gewalt Verletzten. Umhülle ihren geschundenen Leib und ihre verkrusteten Seelen. Gedenke der Menschen, die in Kriegen leiden, und stärke diejenigen, die den Frieden voranbringen. Wir bitten. Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht und bitten im Namen Jesu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus dem Lied 558, 558 singen wir die Strophen 3 bis 6. 3 bis 6.
Thank you.
Die Kollekte dieses Gottesdienstes dient unserer eigenen Arbeit in der Hospitalgemeinde. Dazu gehört natürlich auch die Unterhaltung der Kirche in den kleineren Dingen und ganz wichtig die bedeutende Bornefeld-Orgel, die eben auch gepflegt werden muss. Dann tragen Sie mit Ihrem Gottesdienstopfer tragen Sie einen wichtigen Teil dazu bei. Und auch wir müssen für die Kirche dieses Jahr natürlich auch mit erheblichen Mehrkosten für Energie rechnen. Von daher danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre großzügige, zuverlässige Unterstützung. Zu weiteren Veranstaltungen laden wir ein. Also zum einen erstmal heute Abend in der Stiftskirche die Nacht der Lichter mit Taizé-Gebet. Am kommenden Mittwoch, dem Buß- und Bettag, um 11 Uhr hier in der Hospitalkirche ein Abendmahlsgottesdienst. Und am kommenden Sonntag, der letzte Teil der Herbstthemenpredigtreihe unter dem Titel »Das Meer wird nicht mehr sein« mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Dann noch weitere Veranstaltungen im Kunstmuseum, dann am Dienstag hier eine Architekturführung und am Donnerstag eine Führung im Hospitalviertel. Und ab Donnerstag findet die Veranstaltung Sonic Ocean statt, ein dreitägiges Festival, das sich mit Lärmverschmutzung beschäftigt. 71% unserer Erde sind von Wasser bedeckt. Und die darunter verborgene Welt ist klanglich äußerst vielfältig. Schauen Sie in die Termine rein und, wenn möglich, hören Sie sich's an, schauen Sie sich's an. Herzliche Einladung.
Und heute noch einmal ein Hinweis auf die laufende Ausstellung Lust an der Zeichnung. Sie wird am Mittwoch, ist der letzte Tag und wird dann abgebaut, wer sie noch nicht gesehen hat. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, schauen Sie sich um. Und wir freuen uns, wenn Sie zum Kaffee nach der Kirche bleiben, sich ein bisschen aufwärmen und miteinander ins Gespräch kommen. Der Tisch ist gedeckt. Herzliche Einladung. Und nun erheben wir uns und singen die Bitte um den Frieden. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.